die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
LGBTIQA+. Die queere Community ist bunt und vielfältig. Katrin Köller und Irmela Schautz haben mit Queer gestreift ein ausgezeichnetes Buch verfasst, das nicht nur empowernd ist, sondern auch als eine Art Erklärbibel funktioniert. Dr. Stefan und Mr. Ralf fragen, wie es zum Projekt kam und woran die beiden aktuell arbeiten. Und damit herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, herzlich willkommen. Heute zwei Gäste in der Kinderbuchpraxis, und zwar Katrin Köller und Irmela Schautz. Die eine Autorin, die andere Illustratorin. Und die machen nicht nur gemeinsam Bücher, sondern die arbeiten auch zusammen in einer Bürogemeinschaft, in einer Kreativgemeinschaft. Wie geht das denn? Normalerweise kennen wir ja vor allem Labors, Büros, Gemeinschaften, wo viele Illustratorinnen und Illustratoren zusammenarbeiten. Aber die Kombi ist jetzt vielleicht etwas ungewöhnlicher. Wie hat sich das denn getroffen und gefunden?
Ja, also Irmela, ich übernehme jetzt einfach mal das Wort von dir. Du hast eben angefangen. Ja, Queer gestreift ist eigentlich gar nicht unser erstes Buch. Aber es ist tatsächlich unser erstes Buch, bei dem wir uns quasi im Atelier zusammengefunden haben und wo wir auch, dass wir quasi nach unseren Vorstellungen entwickeln konnten und wo wir auch gesagt haben, eigentlich ist das Ganze ein Gesamtprodukt und das ist ganz, ganz wichtig, dass Text und Inhalt, dass wir uns überlegen, wie erzählen wir gemeinsam. Und es gibt oft irgendwie viele Broschüren, pädagogische, wenn man irgendwie Aufklärungsmaterialien macht, irgendwie, die sind dann doch sehr, manchmal nicht ganz so künstlerisch, und uns war es wichtig irgendwie.
Also ein bisschen langweilig.
Ein bisschen langweilig, manchmal ein bisschen von oben herab, und uns war eigentlich wichtig, irgendwie tatsächlich, da kommen wir vielleicht auch später noch zu, irgendwie Leute selber zu Wort kommen zu lassen und aber auch auf Augenhöhe was zu machen.
Und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was zum Buch sagen, vielleicht kennt es ja nicht jeder. Queer gestreift ist 2022 erschienen, der Untertitel heißt alles über, oh je, ist immer so schwierig, LGBTIQA+. War, glaube ich, korrekt. Und das Buch hat auch 2023 den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie Sachbuch gewonnen. Und ja, dann ergibt sich auch im Grunde das Thema des Buches, also ein sehr vielschichtiges Buch, was versucht, all das, was in dem Titel zusammengefasst ist, auch mit Menschen und mit Hintergrundwissen und mit allem, was man dazu an Fragen hat, darzustellen und zu beantworten.
Und es ist eben besonders gestaltet. Also das ist kein, wie sagt man sozusagen, Schinken, der als Bleiwüste daherkommt, sondern höchst abwechslungsreich, sogar mit Farbschnitt, muss man ja auch hören, im Regenbogen Farbschnitt. Genau, also schon besonders, fällt auf.
Und das war im Grunde auch das Projekt, die Projektidee zu sagen, wenn, dann soll alles aus einem Guss mit einem künstlerischen Strich, mit einer künstlerischen Idee dahinter zu einem etwas werden, was einem wirklich weiterbringt, wenn man Fragen hat.
Genau, und das nochmal zu ergänzen, was Katrin vorher gesagt hat, ne, diese intensive und gemeinsame Arbeit an Queer gestreift und auch die Konzeption, das war auch wirklich durch die räumliche Nähe, dass wir uns dann ein Büro teilen, auch möglich. Wir haben sehr, sehr viele Diskussionen, Gespräche miteinander geführt, auch vorab, bevor, ne, was Queer gestreift können soll, was da erzählt werden soll, wie das erzählt werden soll. Und diese Gespräche, ja, wurden begünstigt durch das, dass wir uns hier einen Raum teilen und jederzeit auch ein Gespräch oder eine Diskussion möglich war. Und
da würde mich jetzt interessieren, wie ist das ganz praktisch? 5-Tage-Woche, erstmal von 9 bis 12, dann macht ihr gemeinsam Mittagspause, kocht was oder sonst was oder geht wohin, dann geht es um 14 Uhr weiter bis 18 Uhr. Oder wie muss man sich das vorstellen, sozusagen diese Gemeinschaft?
Na, vielleicht, also ich glaube, wir passen nicht so ganz in dieses 9-to-5-Bild hinein. Aber was wir zum Beispiel gemacht haben...
Von 21 Uhr bis 3 Uhr nachts ist ja auch eine Möglichkeit.
Kam auch vor, relativ oft tatsächlich. Nein, aber wenn es zum Beispiel um diese Zusammenarbeit ging, dann war das wirklich sehr, sehr intensiv. Wir sind zum Beispiel auch gemeinsam in Ausstellungen, zum Beispiel ins Schwule Museum gegangen, zu einer Ausstellung über Intergeschlechtlichkeit und haben uns dann gleichzeitig zusammen überlegt, wie kann man das gemeinsam textlich, bildlich darstellen? Also wenn ich gleich mal ganz kurz schon mal einen inhaltlichen Ausflug machen darf, dann Intergeschlechtlichkeit bedeutet, dass es auch biologische Geschlechter gibt, die eben nicht Mann oder Frau nur sind. Und wie erklärt man das, was durchaus auch sehr viel komplex ist. Und wie erklärt man das auf einfache Art, ohne irgendwie was Falsches zu erzählen? Und da haben wir halt sehr intensiv irgendwie auch miteinander gearbeitet und zum Beispiel dann dieses Bild mit den Baukästen gefunden, wo irgendwie in dem Mann-Baukasten und in dem Frau-Baukasten bestimmte Bausteine drin sind. Und dann gibt es eben auch intergeschlechtliche Personen, in denen eben Werkzeug aus dem einen Baukasten und aus dem anderen Baukasten drin ist. Und das ist vielleicht so ein ganz gutes Beispiel, um so zu versuchen, wie wir uns das gemeinsam erarbeitet haben, Sachen auch visuell darzustellen.
Und vielleicht was ganz wichtig ist, ne, bei dieser Arbeit mit komplexen und komplizierten Themen war tatsächlich, um nochmal konkret auf die Frage zurückzukommen, das Mittagessen total wichtig.
Ja.
Wir kochen wirklich tatsächlich hier in unserer Bürogemeinschaft jeden Mittag.
Lecker.
Und immer wieder wurden auch unsere Kollegen und Kolleginnen hier mit einbezogen. Und es gab sehr viele Gespräche auch während der gemeinsamen Arbeit an Küchenstreif. Also nicht nur unter uns, sondern auch wirklich hier in der Gemeinschaft. Und das war wirklich.
Wie viel seid ihr da?
Wir sind zu 11.
Oh.
Ja, und du hast eben die Mittagessen angesprochen, ne? Also was da vielleicht auch wichtig war, also dieses Buch war natürlich auch immer wieder auch eine Selbstreflexion. Also wir haben immer wieder auch gemerkt, naja, also wir schleppen auch irgendwie selber auch Stereotype mit uns rum und da haben natürlich auch irgendwie viele unserer Gesprächspartnerinnen, viele dann auch immer mal wieder geholfen, Sachen zu hinterfragen.
Ihr habt ja dann auch immer versucht, Menschen dazu zu holen, also Leute zu interviewen, Personen zu interviewen, die dann eben auch für bestimmte Formen stehen oder bestimmte Lebensweisen haben und das ein bisschen näher zu bringen. Wie einfach oder schwierig war das denn für das Projekt, diese Menschen zu gewinnen? Wahrscheinlich wart ihr auch im Austausch mit allerlei Initiativen oder Gruppen, die sich, es gibt ja überall welche, die man ansprechen kann. Es war auch immer die Frage, wie bereit sind die mit euch über solche Dinge, auch sehr persönliche Dinge zu sprechen?
Ja, das hat uns sehr überrascht, ehrlich gesagt. Sie waren sehr offen irgendwie und haben sehr von sehr persönlichen Sachen sehr reflektiert erzählt, auch sehr viele junge Menschen, denen das wirklich auch wichtig war, dass ihre Stimme gehört wird. Und wir haben da wahnsinnig viel von gelernt und das war eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung.
Was in dem Kontext einer solchen Bücher oder auch gerade bei erzählenden Büchern ja mittlerweile immer wieder besprochen wird, ist ja die Rolle, die dann noch Sensitivity Reader einnehmen können. Hattet ihr die auch an Bord? Hattet da auch jemand noch, hat noch jemand mit dabei, der dann auch das, was ihr erarbeitet hat, nochmal
gegengelesen hat?
Wir haben ja sehr, sehr viele Communities in dem Buch abgedeckt und wir haben tatsächlich irgendwie auch unsere Texte oder meine Texte dann auch wieder an die Jugendlichen auch selber gegeben oder zum Beispiel an Organisationen, die sich engagieren in dem Bereich. Also das haben immer ganz verschiedene Leute dann auch nochmal gegengelesen. Genau, weil das war uns ganz wichtig, dass
da nichts Falsches drinsteht oder sich nicht jemand persönlich nicht so wahrgenommen sieht, wie er das gerne möchte.
Genau. Geht ja um Verletzungen oft, dass man sagt, aber man fühlt sich dann unwohl, weil man sagt, so bin ich nicht wahrgenommen oder möchte ich nicht wahrgenommen werden meistens. Mhm. Ja.
Also das Besondere, es gab jetzt nicht speziell vom Verlag jemanden, der als Sensitivity Reader da die Funktion hatte, aber uns war es natürlich sehr wichtig, aus den verschiedenen Communities und die InterviewpartnerInnen da immer wieder, die Texte auch zu geben und zu zeigen. Genauso war es auch mit den Illustrationen, immer wieder zu überprüfen,
stimmt die Bildidee, die wir da
so. Gibt es da ein Beispiel, zum Beispiel bei den Illustrationen, dass vielleicht du was Wunderbares gezeichnet hast und sagst, ach, das ist ja ideal. Und dann hat jemand gesagt, ja, aber guck mal, da an der Stelle ist irgendwas, was, wo du gar nicht dran gedacht hättest, das ist nicht so oder das kann nicht so stehen bleiben?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal hat es wirklich lange gedauert, überhaupt einen passenden Stil zu entwickeln. Und mir war es auch wichtig, einen Illustrationsstil zu entwickeln, der neu war, also auch wirklich was, also der zwar ich bin, aber nochmal neu für Queer Gestreift zu entwickeln. Und mir war es unglaublich wichtig, dass der aktivistische Kontext verdeutlicht wird, dass auch Empowerment umgesetzt wird und das vor allem mit Fingerspitzengefühl und auch mit Humor aufgeklärt wird und dass es zeitgemäße Bildideen gibt. Und tatsächlich gab es einige Bilder, zum Beispiel das Schubladenbild, das ist eins meiner Lieblingsbilder auch. Das hat unglaublich lange gedauert, bis ich die Bildidee überhaupt dann hatte. Und da spielten wiederum wirklich die Gespräche mit Jugendlichen, mit Katrin, die Diskussionen immer wieder hin und her. Ist das die richtige Bildidee? Stimmt das? Ja, das hat dann manchmal hat es wirklich 2 Wochen gedauert, bis so eine Bildidee dann stand und immer wieder überprüft wurde. Und es gab auch eine Bildidee. Ja, da haben wir erst im Nachhinein gemerkt, das stimmte nicht, wenn man es auch falsch deuten konnte. Ne? Da gab es so einen Müllwagen und den hätte man auch falsch verstehen können. Und das sollte eigentlich ein Raumschiff sein. Ne? Und ja, und mir war es einfach wichtig, Diversität und Vielfalt auch in den Bildern zu zeigen, also sowohl natürlich in der Hautfarbe als auch in den Körperformen und ja, die Vielfalt der Realität, in der wir leben, auch wirklich zu zeigen und auch die Jugendlichen ernst zu nehmen, ne, ist also mit Memes, mit Stickern, auch auf Social Media immer wieder zurückzugreifen und zu gucken, was gibt's da, was erzählt es. Und da gibt's ein ganz schönes Bild, der Panda und die Pancakes für die Pansexualität, die haben tatsächlich was miteinander zu tun. Und das hat total Spaß gemacht, da auch diese Bilder zu entdecken und ja, diesen Humor auch immer wieder mit reinzubringen und eine Poesie. Ich glaube, dann wird so ein komplexes Thema auch zugänglich.
Man muss es ja immer mit Blick auf den Leser denken, die Leserin. Und wie habt ihr beim Schreiben, beim Illustrieren, beim Bilderfinden dann an die Zielgruppe gedacht? Also wie eng und wie weit ist die gefasst sozusagen? Weil ja, da muss man ja immer ganz viel mitbedenken. Und wie war die beim Prozess, beim Arbeitsprozess, wie war die da gegenwärtig?
Ja, das war tatsächlich eine Herausforderung, weil wir gesagt haben, es soll nicht nur ein Buch sein für Betroffene, in Anführungsstrichen selber, sondern gerade vielleicht auch für die KlassenkameradInnen, die sich nicht so gut auskennen und vielleicht mal jemanden aus Versehen outen oder irgendwie sprachlich unsensibel sind und damit aus Versehen verletzen, dass die haben wir immer mitgedacht und wir haben auch mitgedacht, dass das ein Buch ist, das einem auch helfen soll, mit Eltern, mit Erwachsenen zu sprechen und auch ein Buch zu sein, in dem Eltern, Erwachsene sich vielleicht auch selber informieren können. Das heißt, die Zielgruppe war eigentlich sehr, sehr groß gefasst. Und
das ist ja eine Doppeladressiertheit eigentlich, ja. Schreibstil schon mal extrem schwer ist.
Ja, das war wirklich auch eine Herausforderung. Ja, genau.
Da haben wir aber glücklicherweise wirklich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, ne? Dass auch erwachsene LeserInnen dann gesagt haben, ah, wow, das erste Mal verstehe ich das, das ist jetzt so toll geschrieben. Und gleichzeitig auch, das fand ich immer total spannend, dass auch die Jugendlichen vom Schreibstil her total sich wirklich angesprochen fühlten, weil das finde ich immer einen ganz sensiblen Moment, dass die sich auch nicht auf gut Deutsch verarscht vorkommen, ne? Wenn so in so eine Stück weit so eine etwas saloppere oder wie du sagst, schnoddrige Sprache geht. Und das fand ich persönlich jetzt als Illustratorin total spannend, diesen Prozess auch zu beobachten, dass die Jugendlichen das sich sehr angesprochen gefühlt haben und die Erwachsenen gleichzeitig gesagt haben, wow, das erste Mal verstehe ich das.
Mhm. vielleicht gehe ich nochmal den ganzen Schritt noch so 2, 3, 4 Schritte zurück. Da stellt sich für mich natürlich auch schon mal die Frage, warum das Buch zu der Zeit, als ihr das geschrieben habt? Was war da der auslösende Moment? Ich sag mal eher danach gab es dann ja auch einige Kinderbücher, die queere Themen, auch Transsexualität aufgenommen haben. Es gab danach dann auch noch ein paar andere Sachbücher, die das so ähnlich versucht haben. Und was war da der Auslöser, dass ihr gesagt habt, das braucht noch so ein Buch, wie wir uns das vorstellen? Die Antwort meistens heißt ja, es gibt's nicht, deswegen machen wir das jetzt. Aber die ist immer ein bisschen einfach. Also das ist ja auch bei Autorinnen und Autoren oft so, dass sie sagen, ach, die guten Nachtgeschichten, die ich alle gefunden habe, die haben mir nicht gefallen, da schreibe ich doch jetzt selber eine. Gibt's da noch andere Gründe, die euch bewogen haben zu sagen, das Thema ist das Thema für uns jetzt?
Tatsächlich war es uns wichtig, einmal den Blickpunkt auf den deutschsprachigen Raum zu lenken. Also wirklich von den ganzen Themen, ne? Also Gesetzeslage, aber auch medizinische Lage, das war uns wichtig. Und wir haben von Jugendlichen dann auch im Nachhinein vieles Feedback bekommen. Ja, das ist eher das erste Buch, wo wirklich alles drin ist. Also ein großer Überblick. Und auch zum Beispiel eine Stimme aus der asexuellen Community, die dann gemeint haben, ah, wow, endlich sind wir auch mit dabei. Also wirklich so ein umfassendes Buch zu machen, und zu zeigen, Aufklärung kann auch Spaß machen, schon beim Durchblättern. Das war, glaube ich, ein großer Anspruch.
Das auf jeden Fall, genau. Und also für mich war auch noch wichtig tatsächlich, also wir reden 2021, das war schon noch eine andere Zeit als jetzt, also es war noch die Zeit, wo man gesagt hat, eigentlich, oh, wir sind doch alle schon so liberal, also in Deutschland braucht es eigentlich gar nichts mehr, aber die Diskussion, die in Feuilletons geführt worden sind, hatten einfach nichts mit der Lebensrealität von queeren Personen, queeren Jugendlichen zu tun. Und das einfach mehr zusammenzubringen und aufzuklären, wie sieht die Realität von queeren Jugendlichen aus, das war ein ganz, ganz großes Anliegen. Genau, was heißt das, wenn irgendwie auf meinem Pass immer ein Name steht, wo jeder sieht, dass der passt eigentlich gar nicht zu mir. Was heißt das, wenn ich mal in den Urlaub über die Grenze fahren will? Also das sind so Sachen, die überhaupt der Allgemeinheit nicht bewusst sind und wo es uns wichtig war, diese Lebensrealität einfach mal deutlich zu machen.
Und natürlich sind wir bis heute erstaunt, wie sehr es dieses Buch braucht auch einfach. Na, wir hätten uns das, glaube ich, anders gewünscht.
Ihr kriegt ja auch viel Feedback. Also wie ist das Feedback inzwischen auf diese, das sind ja jetzt schon zwei Jahre, auf die man zurückblicken kann. Und
über zwei.
Ja, von Leserinnen, Lesern, von Eltern habt ihr eben schon erzählt. Also wie ist so das, vielleicht auch gerade derjenigen, wo ihr sagt, die ihr unbedingt, die Klassenkameraden, Kameradinnen, die ihr erreichen wollt, die vielleicht das erstmal als auch das ja exotisch betrachtet haben, aber dann beim Lesen reingerutscht sind und dann sagen, wusste ich auch nicht. Also ich weiß nicht, wie ist da eure Erfahrung? Was habt ihr da an Feedback bekommen?
Also erstmal fanden wir es total toll, dass das Feedback auch aus den queeren Communities sehr positiv war. Das fanden wir wirklich richtig super. Auch bis heute bekommen wir sehr viel positives Feedback. Und ich finde eine Anekdote so schön, die möchte ich, dass Katrin sie erzählt, von den Omas.
Okay, ich war eigentlich gerade bei den Bücherfressern. Ich,
du kannst ja bald.
Ich schmuggel die nochmal ein. Also das Feedback hat uns tatsächlich auch sehr überrascht, weil tatsächlich war es irgendwie das erste Buch, was so einen großen Überblick habe. Und das haben zum Beispiel die Bücherfresser uns im Literaturclub nochmal gespiegelt und haben gesagt, klar, irgendwie wissen wir auch schon sehr viel, aber einfach nochmal nachschlagen zu können, zu wissen, also was bedeutet das eigentlich? Und wenn ich mich vertiefen möchte, gehe ich dann vielleicht ins Internet, aber irgendwie einfach erstmal irgendwie quasi den großen Überblick zu haben, das finden wir ganz toll.
Jetzt müssen wir vielleicht gerade für die Zuhörer nur als Information noch dazu sagen, die Bücherfresser, das ist ein Leseclub von Jugendlichen von einer Buchhandlung in München-Heidhausen, Buchpalast. Dass man nur weiß, wer sind die Bücherfresser.
Da gibt es sogar eine Podcast-Folge zu mit der Katrin Rüger.
Genau, mit der Katrin Rüger. Genau, also Entschuldigung, nur deswegen rein die Bücherfresser.
Mhm. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch was von der Oma hören.
Ja, das ist nämlich wirklich eine schöne Geschichte.
Oder Omas.
Omas, genau.
Mhm. Nicht nur Omas gegen rechts, sondern auch Omas für queer.
Genau. Ja, man sollte Omas überhaupt nicht unterschätzen, finde ich. Die scheinen irgendwie gerade wirklich eine sehr treibende Kraft gesellschaftlich zu sein. Irgendwie nein, aber die Geschichte ist eigentlich nur, dass irgendwie die Oma dann irgendwie sich hier meldete und sagte, ich habe gerade 5 Bücher gekauft und die verteile ich jetzt an meine anderen Omas, damit die auch alle ihre Enkelkinder verstehen. Und das war irgendwie, das hat uns total gefreut, ehrlich
gesagt. Und was ich wirklich, glaube ich, auch nochmal erwähnen möchte, sind wirklich die vielen positiven Erlebnisse, die wir auf unseren gemeinsamen Lesungen haben. Und das reicht hier wirklich von Menschen, die mit 50, die wirklich in den 50er waren und auf uns zukamen nach der Lesung und gemeint haben, wow, durch Queer gestreift, ich habe mir das sofort gekauft, hatte ich den Mut, mich zu outen. Oder Jugendliche, die sich durch Queer gestreift in ihrem Aktivismus unterstützt gefühlt haben und gesagt haben, wow, Gott sei Dank gibt's euch und Gott sei Dank gibt's solche Bücher und ich möchte in meinem Aktivismus weitermachen, obwohl ich oft einfach total verzweifelt bin. Oder auch na tolle Diskussionen zwischen LehrerInnen und SchülerInnen auf unseren Lesungen, die auch wirklich auf Augenhöhe stattgefunden haben, wo der Lehrer zum Beispiel gesagt hat, naja, wenn ich meinen Pronomen jetzt immer dazu sagen muss, dann mache ich da nicht wirklich plötzlich ein Problem auf. Und dann gab es eine tolle Diskussion zwischen den Schülerinnen, die da anwesend waren, und dem Lehrer und uns. Also wir haben da so viele tolle Sachen erlebt. Oder noch ein letztes, ne, wie eine Frau gesagt haben, durch euer Buch, bei Trans habe ich immer so ein komisches Gefühl, da ist mir mulmig, ich spüre meine eigene Ablehnung Trans gegenüber und jetzt lese ich einfach mal euer Buch und halte erstmal meine Klappe und eigne mir Wissen an. Und das waren wirklich so viele schöne Momente, wo wir nach jeder Lesung nach Hause gefahren sind und gesagt haben, boah, toll. Also ich krieg da jetzt auch noch Gänsehaut.
In Schulklassen und Schulen?
Beides, ne? Wir hatten also vor großen Gruppen von Schülerinnen unterschiedlichen Alters und dann aber auch unterschiedliche Erwachsene in Buchhandlungen. Also es war ganz unterschiedlich.
Dann könnte ich mir ja vorstellen, und das könnte ich jetzt mit einer kleinen Anekdote untermauern, dass es auch Menschen gibt, die eher Schwierigkeiten mit diesem Buch haben. Anekdote war am Stand des Arbeitskreises für Jugendliteratur, als alle Titel nominiert ausgestellt waren auf der Leipziger Buchmesse und ich da noch am Stand war und eine Gruppe Bibliothekarinnen ankam, um es nicht konkreter zu machen, belasse ich es mal dabei. Vielleicht denkt dann nachher der ein oder andere, aus welchem Bundesland die waren. Und da war eine, die sofort auf dieses Buch zeigte und ihrem Kollegen sagte, das kommt mir nicht in die Bibliothek. Das ist ja hier dieses Buch. Und dann hat sie das kurz erklärt, warum, wieso, weshalb und nochmal deutlich gemacht, dass sie das in ihrer Bibliothek garantiert nicht ankaufen würde.
Warum, wieso, weshalb?
Weil es womöglich eine war, mit der, wo man Probleme hat, vielleicht konfessioneller Art, mit dieser Art der Aufklärung. Soll es ja geben. Also von daher die Frage, gibt es denn auch eher Menschen, die es mega schwer damit tun? Vielleicht kommen die aber auch gar nicht mit euch ins Gespräch, sondern ignorieren euch einfach, was ja noch besser wäre, als wenn sie anfangen zu sagen, so ein Buch braucht doch keiner. Warum macht ihr sowas?
Ja, es gibt so diese Angst, ne? Diese Angst der Ansteckung. Wenn man so ein Buch in die Hand nimmt, dann macht es was mit einem, ne? Dann ist man plötzlich auch schwul oder so, ne? Also das ist uns schon auch begegnet. Ich denke dann immer, wäre gar nicht schlecht, wenn wir diese Macht hätten. Aber das hat unser Buch nicht. Also
ja, was mir da wirklich auch ganz viel geholfen hat, ist dann durch Queer gestreift, dass ich auch sehr viel lernen durfte und dass ich tatsächlich auch fähig war in solchen Situationen, wo dann Menschen auf uns zukamen, die eher kritisch waren oder wo es kritische Nachfragen gab, dass ich in einem ruhigen, entspannten Tonfall selbst nachfragen konnte, wo denn die Ängste vielleicht dann da liegen und dann auch selber das Wissen in dem Moment hatte, entsprechend auch zu antworten. Und wirklich, da glaube ich, wirklich Wissen gibt einem da auch eine Ruhe. Und auch je mehr man weiß, desto mehr, ja, geht's einem besser und man kann da wirklich drüber diskutieren und auch ruhig, ohne Emotionen auf solche vielleicht seltsamen Nachfragen reagieren. Und vielleicht das Gegenbeispiel zu dieser Bibliothekarin. Na, wir hatten jetzt ja den Vorfall, dass unser Buch in Villingen-Schwenningen in der Bibliothek zerrissen wurde, mehrmals, also zerstört, mutmaßlich zerstört wurde mit anderen Büchern. Und der Bibliothekar hat fantastisch reagiert. Die queeren Bücher wurden nochmal ausgestellt und haben noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das freut uns natürlich, dass es diese Menschen auch gibt.
Und habt ihr ja auch gesagt, dass in der Zeit, in der ihr recherchiert und geschrieben habt, 21, 22, das Thema auch dem Feuilleton, man diskutiert hat, dass man doch einfach schon sehr weit, sehr liberal, sehr freiheitlich ist. Jetzt im Augenblick, nur 3 Jahre später, hat man das Gefühl, dass das Thema deutlich schwieriger ist, dass man mit deutlich mehr Kritik und mit deutlich mehr Gegenwind kämpfen muss. Vor dem Wahlkampf hat Herr Merz auch mal auf die Frage in der Kanzlerdiskussion, wie viele Geschlechter es denn gäbe, geantwortet, 2, Mann und Frau. Herr Scholz hat sich da eher etwas offener gezeigt. Also das zeigt ja schon, das Thema ist noch da, wieder da und etwas anders da, als ihr das vielleicht so in eurer Phase des Schreibens wahrgenommen habt. Wie beurteiltet ihr das momentan? Braucht es noch mehr von diesen Büchern?
Ja, es ist tatsächlich sehr erschreckend, wie schnell irgendwie dann queere Rechte auch wieder zurückgenommen werden, die von denen man dachte, es ist eigentlich selbstverständlich. Ich habe heute auch ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich hier sitze und nicht auf einer Demonstration bin, weil vor 2 Tagen eine Senatorin in Berlin queere Institutionen das Geld gestrichen hat. Also das ist und wirklich ganz gezielt nur irgendwie queeren Bildungsinstitutionen, die wirklich Ankerinstitutionen für Jugendliche sind, wo man dann schon sagt, irgendwie ein Schelm, der Böses dabei denkt. Also das merken wir schon sehr, sehr deutlich, dass sich da tatsächlich auch viel abgeguckt wird aus den USA. Also dass man irgendwie denkt, ja, also queere Rechte, Transrechte insbesondere, da lässt sich mit Politik machen, da lässt sich mit auf Stimmenfang gehen und dann werden die mal schnell holter die Polter abgeschafft. Das ist schon wirklich sehr erschreckend und da braucht es tatsächlich, finden wir auch ganz viel Allyship tatsächlich, dass ganz viele Leute aufstehen und sagen, hey, wir haben doch gesagt, Deutschland ist so liberal, dann müssen wir da jetzt auch was für tun.
Empowerment oder Leute zu ermutigen, das ist ja auch bei dem Buch, eurem zweiten, wo ihr zusammen gearbeitet, oder was jetzt bei Hansa herauskommt, richtig.
Anders richtig?
Anders richtig, genau. Mit dem Untertitel Selbstbewusst Neurodivergent. Da geht ja auch nochmal, einen Schritt weiter kann man nicht sagen.
Das ist ein anderer Schritt.
Ein anderer Bereich, genau. Aber es ist dasselbe Ziel, sondern sozusagen auch, der Verlag würde sagen, stylisch sozusagen ein Thema anzugehen und die Leute aber, die Leser, die Leserinnen auch wieder selbstbewusster zu machen, es fehlt einem das Wort, es gibt ein deutsches Wort für empowern, selbstermächtigen klingt komisch, ja. aber zu ermutigen, ich sage jetzt mal zu ermutigen.
Motivational zu befähigen.
Auch schon. Da muss man schon zehnmal drüber nachdenken. Also vom Inhalt her geht es da um Hochsensibilität, es geht um Hochbegabung, LRS, es geht um Dyskalkulie und solche Themen.
Also im Grunde Gehirnvielfalt.
Genau, also es ist wieder ein großes, komplexes Thema. Es geht wieder um Anderssein und es gibt wieder einen Überblick, ja, über ADHS, Autismus, wie schon gesagt, LRS, Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie, also ein großes Thema.
Aber die Klammer ist ja auch wieder, mit dir stimmt doch was nicht. Also wenn man von außen kommt oder dann vielleicht auch selbst gefühlt, oh, mit mir stimmt ja wohl was nicht. Also das sehe ich so als Klammer zwischen den beiden Titeln. Und ihr sagt, nee, Moment mal, das ist überhaupt nicht so.
Ja, vielleicht bin ich so wie die anderen.
Sondern ihr klärt auch da wieder auf.
Na, der Titel ist tatsächlich auch Programm. Ne? Ich mag anders sein, aber dieses Anderssein ist richtig. Und tatsächlich, also was vielleicht auch die Klammer ist, also Neurodiversität, also der ganze Regenbogen, das Sein umfasst irgendwie ganz viele verschiedene Arten zu sein, wie unsere Gehirne ticken. Und was es halt sonst oft gibt, ist so ein Normalitätskonzept. Und wenn man mehr lernt, recherchiert über Sachen wie ADHS zum Beispiel, dann kommt da ganz viel, jetzt sehr, sehr schnell argumentiert mit Worten wie gestört, wie nicht ganz funktionsfähig, also mit einer Batterie an negativen Begriffen, die alle so ein Normalitätskonzept voraussetzen. Und die Haltung unseres Buches ist da ganz ähnlich wie auch schon bei Queer gestreift, zu sagen, was ist eigentlich dieses Normal? Vielleicht sind wir anders, vielleicht brauchen wir auch andere Sachen. Also das ist ja gar nicht so, dass wir alle das Gleiche, also es ist keine Gleichmacherei. Wir brauchen nicht alle das Gleiche und wir wollen auch nicht alle das Gleiche, aber wir sind alle richtig. Das ist vielleicht, glaube ich, auch das anders richtig ist, vielleicht auch tatsächlich auch so ein unser deutsche Art von Empowerment, der Begriff dafür.
Und es geht immer wieder um die Norm. Also irgendjemand versucht, eine Norm festzulegen und sagt, na, so ist das. Und hier bei den Themen dieses Buches ist es häufig so, dass ganz vorschnell dann geurteilt wird, pejorativ, wie ihr gesagt habt, na, da fehlt ja was bei dem oder der, da fehlt ja was. Und das muss man irgendwie so hinkriegen, dass dieses Manko entweder ausgeglichen wird oder mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Tabletten oder anderen pharmazeutischen Mitteln oder Therapien.
Es geht ja auch so bei diese Rechtschreibschwäche, dass dieser Nachteilsausgleich bei manchen den Anschein hat, das klingt wie Behindertenausweis. Mhm. Es ist aber was ganz anderes. Also es ist ja ein Hilfsmittel, um etwas auszugleichen, was jemand aus bestimmten Gründen nicht so gut kann wie andere. Aber es ist eben keine Behinderung oder es ist keine, geht ja nicht in diese Richtung. Und da gibt's halt viele Begrifflichkeiten und viele Möglichkeiten, da einzuschreiten, die halt dann gleich immer in so eine pathologische Richtung kippen.
Beziehungsweise die Frage der Akzeptanz. Also beim Brillenträger, auch das ist eine Beeinträchtigung, die jeder hat, der eine Brille trägt, weil ohne sieht er halt tatsächlich, also wenn ich meine absetze, doof, weiß ich nicht mehr, wo ich dann lang muss, aber das ist akzeptiert. Andere, was weiß ich, ADHS oder Hochsensibilität oder Dyskalkulie ist halt, nee, das ist ein Fehler, da muss man ran und im schlimmsten Fall ist man doof. So, das ist so landläufig gerne mal, wird das dahin gerotzt. Und ich glaube, das ist eine andere Qualität.
Also es heißt nicht, dass irgendwie neurodivergente Personen keine Hilfsmittel brauchen, wie die Brille zum Beispiel. Die Brille ist eigentlich ein super Beispiel, finde ich. Und das können manchmal auch irgendwie Medikamente sein, aber es kommt, also ich glaube, was diesen Ansatz so ausmacht, ist zu sagen, wir gucken nicht nur am Einzelnen, sondern wir gucken auch vielleicht irgendwie, was kann sich denn an der Umgebung ändern. Also neurodivergente Menschen haben zum Beispiel oft, man nennt das so, das ist auch ein negativer Begriff, eine Reizfilterschwäche. Das heißt irgendwie, da kommt einfach alles an Reizen durch. Und dann kann ich mir überlegen, dass ich an dem Einzelnen rumdoktor. Ich kann aber natürlich auch irgendwie gucken, dass ich an der Umgebung und an der Vielfältigkeit der Reize was ändere. Also das ist immer so. Und klassischerweise doktern wir halt immer nur an dem, den wir dann sagen, der ist nicht ganz normal rum. Und der Ansatz der Neurodiversitätsbewegung ist tatsächlich auch zu gucken, ja, irgendwie, was brauchen wir auch eigentlich irgendwie und was kann die Gesellschaft vielleicht auch für mich tun? So.
Und viele Erfindungen, muss man dazu sagen, sind für auch neurotypische Leute wunderbar.
Das Buch erscheint am 15. April im Hansa Verlag. Richtig anders, anders richtig.
Und dann haben wir heute ein sehr umfangreiches und sehr vielfältiges Thema gehabt und hoffentlich vielleicht den ein oder anderen, die ein oder andere auch nochmal auf diese sehr schönen Überblicke zu doch wichtigen Themen aufmerksam gemacht, die beiden Bücher vielleicht noch nicht.
Vielleicht sogar den ein oder anderen Bibliotheksmitarbeiter, Mitarbeiterin dazu gebracht,
doch noch mal drüber nachzudenken.
Bücher einfach mal zu bestellen und sich anzuschauen und in den Bestand einzugliedern. Das wäre, fände ich, auch ein ganz lohnenswertes Ziel.
Das wäre ein super Effekt.
Da freuen wir uns
vielen Dank, dass ihr vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die so schnell verflogen ist wie selten. Und
dann vielen Dank und viel Erfolg fürs neue
vielen
Buch.
Vielen herzlichen Dank. Wir könnten bestimmt noch bis morgen früh zusammen weiterreden.
Das stimmt, das stimmt.
Das Thema ist wirklich sehr groß und hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.